Ich laufe oft mit einem offenstehenden Rucksack herum. Der Grund ist, dass der Reißverschluss an einer bestimmten Stelle klemmt und ich werde dann oft von freundlichen Bekannten aufmerksam gemacht, dein Rucksack ist offen. Und dann antworte ich manchmal, das, was da drin ist, kann mir gestohlen bleiben. Also meine Predigtunterlagen zum Beispiel oder eine Bibel, wer weiß, wer durch so ein Diebesgut vielleicht gesegnet wird. Also drüben in Polen wäre das eine ganz neue Missionsstrategie. Offenstehender Rucksack voller Bibeln, der Rest erledigt sich von selbst. Aber der eigentliche Hintergrund dieser Redewendung, etwas oder jemand kann mir gestohlen bleiben, ist ja ein anderer. Das heißt ja, jemand ist mir nicht wichtig. Mein Bruder zum Beispiel kann mir gestohlen bleiben oder mein Chef oder Kollege. Oder vielleicht eben Menschen aus Syrien oder aus Afghanistan, die hierher gekommen sind. Und da gibt es ja bis in unsere christlichen Kreise hinein Menschen, die sagen, die können, kann mir gestohlen bleiben. Ich freue mich, dass wir solche Leute hier unter uns haben, Herr Nazari, und dass Sie sich ein bisschen vorstellen, dass wir diese Menschen kennenlernen. Wir sind oft so oberflächlich, beurteilen Menschen, ohne dass wir deren Hintergrund kennen und ihre Vergangenheit und aus welcher Situation sie zu uns gekommen sind. Jesus hat seinen Nachfolgern beigebracht, Menschen mit anderen Augen anzusehen. Es stand mal so im Hintergrund eine Gruppe von so religiösen Führungspersönlichkeiten, die abfällig über die gesprochen haben, die mit Jesus Zeit verbrachten. Jesus hat oft mit sogenannten unerwünschten, unmöglichen Menschen gegessen und so. Und haben sie gesagt, dieser nimmt Sünder an, er isst sogar mit ihnen. Und dieses Gespräch nimmt Jesus zum Anlass, drei Geschichten zu erzählen, die es in sich haben. Er erzählt von einem Schäfer, der eine Herde mit 100 Tieren hat und davon, dass eines dieser Schafe auf Abwege gekommen ist. Und dann ist er sehr beunruhigt und er macht sich auf und er findet dieses Schaf, nimmt es auf seine Schultern, trägt es nach Hause, ruft seine Freunde zusammen und feiert ein Fest. Das Schaf ist wieder da. Da macht Jesus eine kurze Pause, schaut in die Gesichter seiner Zuhörer. Haben Sie verstanden, was er sagen wollte? Sicherheitshalber schließt er noch eine weitere Geschichte an und er spricht von einer Frau, die eine Silbermünze verloren hat und sucht unter allen Möbeln. Auch diese Geschichte endet glücklich mit dem Wiederfinden dieser Münze. Und Jesus erzählt noch eine Geschichte, nämlich die von einem abenteuerlustigen jungen Mann, der mit dem Geld seines Vaters die Welt erobern will. Das ist die einzige Begebenheit, wo Jesus wie im Schnellfeuersystem drei Gleichnisse, solche Beispielgeschichten hintereinander erzählt, die denselben Hintergrund haben. Jesus scheint an diesem Tag regelrecht erschrocken, empört gewesen zu sein, dass Menschen meinen, beurteilen zu können, wie Gott Menschen sieht. Gott liebt gerade die, die in unseren Augen vielleicht irgendwo auf Abwege gekommen sind, die irgendwie anders sind. Gott liebt Menschen. Ich möchte uns diese dritte Geschichte aus der Bibel im Lukas-Evangelium Kapitel 15 vorlesen. Das soll uns heute Abend unter dem Thema Freiheit noch ein bisschen weiter beschäftigen. Jesus erzählte, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater den Besitz unter den beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Da ging es ihm schlecht. Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre, aber er bekam nichts davon. Endlich ging er in sich und sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können. Und ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen Arbeiter in Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein ganzes Stück von zu Hause entfernt, da sah ihn schon sein Vater kommen und das Mitleid ergriff ihm und er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seinen Diener zu und er sagte, holt schnell das beste Kleid für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger, bringt ihm Schuhe, holt das Mastkalb, schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen, denn mein Sohn hier war tot, jetzt ist er wieder am Leben. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden worden und sie begannen zu feiern. Es ist ja erstaunlich, was Worte anrichten und auslösen können. Da hörst du ein bestimmtes Wort und zack, entsteht plötzlich so ein Bild vor deinem inneren Auge. Da machen Gefühle mobil, Gedanken gehen auf Wanderschaft. So ein einziges Wort wie Vater kann einen ganzen Schnellzug der Assoziationen losfahren lassen. Wenn Männer über ihr Verhältnis zu ihren Vätern reden, dann fällt ihnen eher Ablehnung ein als Zuneigung. Wenn Männer über das Verhältnis zu ihren Vätern reden, dann denken sie eher an Nichtverstehen als an Verständnis, eher an einen Ernährer als einen, der in Liebe den Söhnen, dem Sohn zugewandt ist. Ein Familientherapeut gibt an, dass er festgestellt hat, etwa 10% haben ein gutes, ein gesundes Verhältnis zu ihrem Vater. 10% nur. Viele kennen ihren Vater gar nicht. Und spielt natürlich der Vater eine wesentliche Rolle in diesem Gleichnis. Und ich weiß nicht, welche Gefühle bei dir ausgelöst werden, wenn du an deinen Vater und dein Verhältnis zu ihm denkst. Der Vater in der Geschichte, die Jesus erzählt, ist natürlich ganz anders. Das stellen wir fest. Er ist nicht nur der Erzeuger seiner Söhne, nicht nur Erzieher seiner Söhne, nicht etwa Erzfeind seiner Söhne, ganz im Gegenteil. Trotz seines Unternehmens hat er Zeit, was mit denen zu unternehmen. Der verkörpert geradezu Zuneigung, Verständnis, Liebe. Der gönnt seinen Jungs alles, hat ein super Verhältnis zu ihnen. Und da ist es umso erstaunlicher, dass der Jüngste eines Tages ausbricht, dass es ihm auf einmal zu Hause stinkt und dass er seinem Vater eröffnet, ich gehe. Wenn ich, der ist also 18, ist im besten Grübelalter, denkt sich, wenn ich immer nur von der Freiheit träume, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich sie eines Tages verschlafe. Und weiß nicht, ob ihm die Arbeit auf dem Bauernhof stinkt und sagt, dass ich immer nur arbeiten, das kann man doch irgendwie auch einfacher haben. Nimmt einen Schluck Feigenschnaps und allen Mut zusammen. Vater sagte, ich will mein eigener Herr sein und dazu brauche ich dein Geld. Dass in dem Satz irgendwas nicht so recht stimmt, das hätte er eigentlich selber raushören müssen. Irgendwie brutal, dauert dem jungen Herrn schlichtweg zu lange, bis der Alte tot ist. Aber er bleibt dabei. Im Land meiner Träume, in den vielen Bars, da kann ich Bares gebrauchen. Dass er dieses Land barfuß wieder verlassen wird, das weiß er in diesem Moment natürlich noch nicht. Vielen ist nicht klar, dass derjenige, der mit Gib mir beginnt, am Ende vielleicht Vergib mir sagen muss. Jetzt versetz dich mal so in deine Teenager-Jahre, stell dir deinen Vater vor, den du gerade mit so einer Forderung konfrontierst, zahl mir das Erbe aus. Ja? Die Venen an seinem Hals dicker als dein Oberarm, mit Schaum vor dem Mund erklärt er dir, dass du die nächsten 3 Jahre Hausarrest hast. Also jeder normale Vater wäre ja hier unter die Decke gegangen. Das ist ja eine unmögliche Situation. Aber nicht dieser Vater, von dem Jesus erzählt, der macht nicht auf Krawall, sondern der macht, was sein Junge sagt. Der geht tatsächlich an den Geldschrank und holt die Bündel raus und zählt dem Jungen das Erbe ab und entlässt seinen Sohn in die vermeintliche Freiheit. Also könnte man ja im ersten Moment können wir sagen, so einen Vater wünscht man sich, oder? Da gehst du hin, sagst, was du willst und er, ohne dass er irgendwie Bedenken äußert, macht, was du sagst. Nun, für Millionen von Christen ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen. Mit diesem Vater in der Geschichte, die Jesus erzählt, ist natürlich Gott gemeint. Gott ist Vater. Wir lesen hier im Lukas-Evangelium im 6. Kapitel, ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Da gibt es Menschen, die tatsächlich Gott als ihren Vater kennen. Und dann heißt es noch im Römerbrief über diesen Gott, er ist reich für alle, die ihn anrufen. Gott ist ein großzügiger Gott. Gott ist ja nicht einer, der uns irgendwie das Leben vermiesen will, den Spaß verderben will. Gott ist ein reicher Gott und er ist ein Vater im allerbesten Sinne. Reich für alle, die ihn anrufen. Willst du ihn anrufen, jetzt nicht im Telefon, sondern dich im Gebet an diesen Gott wenden? Willst du ihn anrufen oder lediglich anpumpen, so wie der Kerl hier in der Geschichte? Der sahnt bei seinem alten Herrn ab und geht ganz einfach in ein fremdes Land, wie es heißt. Irgendwo in die Ferne, dahin wird ihm sein Vater nicht folgen, auch nicht sein tugendhafter Bruder, von dem später noch die Rede ist. Der geht in ein Land, wo ihn keiner kennt, niemand ihm irgendwelche moralischen Vorträge hält. Seine Devise ist, selbst ist der Mensch. Er reiste in ein fernes Land. Viele leben heute in der Ferne. Viele haben sich auf den Weg gemacht, ohne das genaue Ziel zu kennen, in der Ferne entfremdet von Gott. Wir haben während Progrist hier in Weißwasser schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass wir Wurzeln haben, nicht nur jetzt in unserer Geschichte, dass wir aus einem christlichen Land hervorgegangen sind, sondern letztendlich Wurzeln haben in Gott, dass wir von Gott erschaffen sind, dass wir von Gott gewollt sind. Es gibt gute Gründe, den Aussagen der Bibel zu diesem Thema zu glauben. Da gibt es aber manche, die sagen, naja, das, was in diesem alten Buch steht, was hat das mit dem Leben in der Zeit heute zu tun? Und dann liest man nicht mehr darin, das Wissen um die Großzügigkeit Gottes ist damit vielen unbekannt. Man setzt sich gar nicht mehr so auseinander mit den Wurzeln unserer christlichen Kultur und so gehen immer mehr, immer weiter auf Distanz zu Gott. Er reiste in ein fernes Land, pfeift vergnügt sein Liedchen vor sich hin. Man kann sagen, er ist flöten gegangen, verloren halt. Und der Vater, das ist erstaunlich, steht in der Haustür und schaut seinem Jungen schweigend hinterher. Der macht ja nicht mal den Versuch, ihn zurückzuhalten, zu warnen, dass das, was er davor hat, schiefgehen kann und er auf die entsprechende Bahn geraten könnte. Er sagt nichts und da fragt man sich, warum schweigt der Vater in der Situation? Das gehört doch zum Erziehungsauftrag mit dazu, dass wenn man einem, der vielleicht noch nicht so viel Lebenserfahrung hat, hier und da mal einen Hinweis gibt. Nun, der Vater, also Gott, er möchte, dass wir freiwillig in seiner Nähe leben und nicht aus Zwang. Ich bin sicher, dass der Schmerz Gottes über die verlorenen Töchter und Söhne in dieser Welt, die jeden Tag ihr Erbe verschleudern, ungeheuer groß ist. Aber Gott hindert sie nicht daran, das zu tun, weil man Liebe nicht erzwingen kann. Die Beziehung zu Gott ist entweder eine Liebesbeziehung oder es ist keine Beziehung. Dass man meint, weil man Regeln einhält, aus einem äußeren Druck heraus sein Leben als Christ zu leben, das ist ja alles andere als Freiheit. Dann hätte ein Christ nicht das Recht, sich zu dem Thema von heute Abend zu äußern. Gott möchte, dass wir frei, aus freien Stücken, freiwillig, aus Liebe Beziehung pflegen zu Gott. Wenn ich als Mensch jemanden liebe und diese Person erwidert meine Liebe nicht, dann leide ich. Ich weiß nicht, ob du solche Gefühle kennst. Dann kommst du dir verlassen, enttäuscht vor. Ich sage dir, Gott liebt dich. Das bestätigen Menschen, die Gott ein bisschen näher kennen, die Umgang mit Gott haben, die im Gespräch sind mit Gott. Bestätigen uns die Bibel, Gott ist Liebe in Person. Und wenn du seine Liebe zurückweist, dann leidet Gott auch. Er leidet aber nicht nur, weil er etwas verloren hätte, sondern er leidet auch und vor allem, weil du etwas verloren hast. Nämlich deine Heimat, deine Wurzeln, deine Identität. Bei den Gaben, die Gott uns gibt, da greifen Menschen gerne mit beiden Händen zu. Aber den Geber meinen viele nicht zu brauchen. Gott gibt uns ja viele gute Gaben, dass die Sonne scheint. Das können wir ja nicht machen. Dass die Pflanzen blühen und wachsen und dass wir uns ernähren können. Dass es uns gut geht, das ist nicht unser, das ist Gottes Verdienst. Das Dilemma ist, dass viele, so wie dieser junge Mann in der Geschichte, diese Gnadengeschenke Gottes an sich reißen, wie so ein ausgezahltes Kapital, über das sie meinen, frei verfügen zu können. So schöpfen sie wie selbstverständlich aus dem Vollen bis zur Erschöpfung. Und dieser junge Mann und viele in unserer Zeit verschleudern alles, was sie haben. Als eines Tages die Sonne auf sein aufgesoffenes Gesicht scheint und er diesen beruhigenden Kontrollgriff unter sein Bett in die Schatzkiste tun will, greift er auf einmal ins Leere. Papas sauer verdiente Goldmäuse haben das sinkende Schiff verlassen. Dabei waren es doch so viele. Er krempelt alle Taschen um, irgendwo muss doch vielleicht noch ein bisschen was sein. Nichts ist mehr da, was ihm geblieben wäre. Und niemand ist mehr da, der jetzt noch zu ihm ist. Ist ja bemerkenswert, dass man plötzlich dann auf sich gestellt ist, wenn man nichts mehr zu bieten hat. Vorher hat er gefeiert, er hat es verjubelt, können wir davon ausgehen. Also der Bruder wirft ihm das später vor, er hat das Geld mit Huren durchgebracht und so. Und jetzt... Da schaut er am Ende in ein paar rosarote Augen und findet sich in einer Schweine-WG wieder. Der benutzen alle das gleiche Parfüm. Manch einer, der mir so seine Lebensgeschichte erzählt hat und dann auch auf solche Lebensphasen zu sprechen kommt, die mit der des verlorenen Sohnes vergleichbar ist, hat diese Berichte, diese Geschichten kommentiert mit den Worten, ach, hätte ich mir das doch nur erspart. Ach, hätte ich doch damals die Finger von den Drogen gelassen. Ach, wäre ich doch diese Beziehung niemals eingegangen. Hab einen Freund, der meinte, alles so mitmachen zu können. Der sagte mir, am liebsten würde ich diese Phase aus meiner Biografie rausschneiden. Hätte ich das nur nicht getan. Da gibt es ja Leute, die sagen, naja, natürlich, man muss doch Lebenserfahrungen sammeln. Das kann man ja jetzt dem jungen Mann nicht vorwerfen, dass er mal so ein bisschen seine Freiheit ausprobiert hat. Muss ja, um mitreden zu können, muss man alles mal mitgemacht haben. Aber ist das wirklich so? Muss man wirklich einen Krieg mitgemacht haben, um zu wissen, dass Krieg schrecklich ist? Also ich kann darauf verzichten. Leben Menschen unter uns, die es, und unsere Großeltern, die können davon ein Lied singen, aber... Ich kann guter und bin von Herzen dankbar, dass wir in Frieden leben und in Europa Frieden haben, auch als Länder untereinander. Da muss ich doch nicht erstmal diese Erfahrung gemacht haben. Lebenserfahrung, das klingt geistreich und hochgestochen gleichzeitig, aber die Bibel bezeichnet das, was hier passiert ist, schlichtweg als Sünde. Das ist der viel passendere Ausdruck dafür. Als dieser junge Abenteurer sein Geld in Kneipen und Bordells vertan und schließlich dann als Schweineherd landet, da sagt er ja nicht, sieh her, Vater, ich komme jetzt zurück, jetzt hast einen erfahrenen, hast einen klugen Sohn wieder zurück, ich bin gereift und so, sondern er sagt demütig, ich habe gesündigt. Er sieht müde aus, fix und fertig. Dünn ist er geworden, schmutzig noch dazu. Der Schweinestall hat seine Spuren hinterlassen. Gott schuf den Menschen ursprünglich nach seinem Bild. Im Bilde Gottes schuf er ihn, wird zweimal am Anfang der Bibel gesagt. Aber wie sehr hat dieses Bild gelitten? Wie schmutzig ist es geworden. Wir Menschen lassen allenfalls noch irgendwie etwas erahnen von dem, was ursprünglich von Gott sehr gut gemacht war. Von dem, dass wir ursprünglich von ihm, von diesem vollkommenen, heiligen Gott her stammen. Und wenn du das so bedenkst, dann meinst du vielleicht, die Distanz ist so riesig. Da ist Gott auf der einen Seite ein heiliger, vollkommener Gott und ich muss einsehen, dass ich mich schmutzig gemacht habe. Ich habe mich distanziert. Ich habe mein Leben lang Gott ignoriert. Es ist manches schief gelaufen. Ich bereue. Aber der Rückweg ist so weit. Wenn wir uns die Geschichte aber jetzt etwas näher anschauen, sehen wir, dass während dieser Sohn dann diesen Entschluss fasst, ich will zu meinem Vater gehen, er wahrscheinlich schleicht und bedenkt, kann ich das wirklich so sagen? Er nimmt sich das ja vor und sagt, ich werde zu meinem Vater sagen, ich habe vor Gott und vor dir, vielleicht könnte ich ja als ein Diener bei ihm. Und ich kann mir vorstellen, dass er immer wieder nachgedacht hat, er schleicht nach Hause. Dann heißt es aber, dass der Vater auf der anderen Seite seinen Sohn sah. Wahrscheinlich hatte er jeden Tag am Fenster gesessen, seinen Blick ständig auf der Straße schweifen lassen und er hat täglich gewartet, dass sein Junge zurückkommt. Und dann sieht er ihn und was macht dieser alte Mann? Er rafft seine Kleider hoch und er rennt seinem Sohn entgegen. Das heißt also, diese Distanz, wo wir sagen, der Weg ist so weit, ist ja allenfalls, wenn du dich aufmachst, halb so weit, weil Gott kommt dir entgegen. Wenn du dann noch bedenkst, wie langsam der Junge und wie schnell der Vater ihm entgegenkommt, ist es viel weniger als die Hälfte dieses Weges. Im Jakobusbrief lesen wir das, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Gott kommt Sündern entgegen. Du musst dir nicht diesen ganzen weiten Weg, wenn du denkst, natürlich, das war ein so weiter Weg, jetzt muss ich den ganzen Weg zurückgehen. Nein, er kommt dir entgegen, er ist dir längst entgegengekommen. In seinem Sohn Jesus wurde Gott ein Mensch, einer von uns. Gott wurde Mensch, müssen wir uns mal bewusst machen. Gott kommt uns tatsächlich entgegen. Und in Jesus streckt er dir seine Hand entgegen. Jesus ist für verlorene Söhne und Töchter in diese Welt gekommen, sodass wir wieder heimkehren können, in die Gemeinschaft zu Gott zurückkehren können. Gott wartet auf dich. Er wartet auf diesen Moment, wo er dich in seine Arme schließen kann. Und diese Umarmung Gottes, diese Liebesumarmung gibt es in jeder Größe, auch in deiner. Egal, was gewesen ist. Egal, in welchen Schweineställen. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die hat mir das so bestätigt. Ich komme aus dem Schweinestall. Hatte an diesem Abend diese Geschichte nur kurz angedeutet. Aber das hat sie getroffen. Und deswegen sitze ich jetzt hier in diesem Kreis und dann haben wir zusammen gebetet und sie hat sich an Jesus, an den Erretter gewandt und sie ist aus dem Zelt rausgegangen mit dieser festen Überzeugung, der Gewissheit, mir ist vergeben, ich darf neu anfangen. Das ist für mich immer der größte, der schönste Moment einer solchen Veranstaltung, wenn Menschen das begriffen haben, wenn sie es annehmen. Eine etwas korpulente Frau hat mal gesagt, mein Körpergewicht habe ich jetzt immer noch, aber mein Herz ist leicht wie eine Feder. Also diese Befreiung, diese Erleichterung zu wissen, mir ist vergeben, was auch gewesen ist. Keine Schuld, keine Sünde ist so groß, dass Gott nicht sagen würde, wenn du an das glaubst, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, dann ist dir vergeben. Und der Neuanfang ist möglich und du darfst heimkehren in die Gemeinschaft mit dem Vater. Der Junge wäre ja mit einer Anstellung als Diener zufrieden gewesen, aber der Vater eben nicht. Christen sind keine Sklaven, sondern frei. Christen sind frei. Nicht frei in dem Sinne, wie viele das definieren. Manche sagen, Freiheit ist, tun und lassen können, was ich will. Was dabei rauskommen kann, das hat der verlorene Sohn schmerzlich erfahren müssen. Nein, ich definiere Freiheit ganz anders. Freiheit ist, tun und lassen können, was Gott will. Der Wille Gottes ist gut. Im Vater unser beten wir, das vielleicht haben Sie das mal irgendwann in der Christenlehre mitbekommen. Vater unser, der du bist im Himmel. Und dann heißt es, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wenn einer wusste, wie es im Himmel ist, dann Jesus. Und so wünscht er sich, so wie im Himmel alles perfekt ist, wünsche ich mir das auch auf der Erde. Der Wille Gottes ist gut. Was wir wollen, ist eben nicht immer gut. Der Apostel Paulus hat mal gesagt, was ich will, das tue ich nicht. Was ich nicht will, das tue ich immer wieder. Diesen Widerspruch kennen wir doch alle nur zu gut. Freiheit soll sein, tun und lassen können, was ich will. Du wirst sehr schnell enttäuscht sein, wenn das deine Definition von Freiheit ist. Freiheit ist, tun und lassen können, was Gott will. Es ist gut, auf seinen Wegen unterwegs zu sein. Gut, seinen Rat ernst zu nehmen, auf unser Leben zu übertragen. Das ist wirkliche Freiheit. Dazu müssen wir uns beschäftigen mit dem, was Gott uns mitzuteilen hat. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann geht der Weg los und es ist ein guter Weg im Willen Gottes. Am Ende sagt der Vater, dieser junge Mann ist mein Sohn, er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden worden. Und die Rede, die der Junge sich den ganzen Weg so mühsam zurechtgelegt hatte, Vater, ich bin vor Gott und dir schuldig geworden, bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, dieser Spruch wird erstickt mit einem dicken Kuss. Der Vater überhäuft ihn geradezu mit Küssen und mit Klamotten und mit Duschgel und was alles notwendig war. So ist Gott. Er schenkt dem verlorenen Sohn alles zurück, was er verspielt hat. Über niemanden von Ihnen, von euch, denkt Gott, der oder die kann mir gestohlen bleiben. Ja, dem Hirten sind Schafe aus seiner Herde genommen worden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Johannes Kapitel 10. Ja, es gibt viele verlorene Söhne und Töchter, aber sie sollen ihm nicht gestohlen bleiben. Weil der Vater den Sohn gab, Jesus, ist der Weg frei. Jesus hat das Vaterhaus nicht verlassen aus Rebellion, sondern um an unserer Stelle die Entfremdung durchzumachen. Jesus gab sein Leben für dich, ist für deine Sünden gestorben, wurde aus den Toten auferweckt. Jesus lebt. Er kehrte zurück ins Vaterhaus und er ließ die Tür hinter sich offen für dich. Er ließ die Haustür offen, damit du jetzt nach Christus freien Zugang hast zu Gott, dem Vater. Bist du so ein flötengegangener Sohn oder eine verlorene Tochter? Dann komm heim. Du wirst schmerzlich erwartet. Gott wartet auf unsere Umkehr. Aber Umkehr ist notwendig. Wenn Menschen sich von Gott entfernen, dann zwingt er sie nicht, in seiner Gegenwart zu sein. Aber er ruft, heute Abend etwa, komm heim. Und wenn du dich dazu entschließt, umzukehren und in die Gemeinschaft zu Gott zurückzukehren, dann kommt er dir entgegen. In Jesus ist er dir entgegengekommen. Du darfst heute Abend sagen, Vater, ich bin schuldig geworden. Du darfst ganz offen deine Sünden bekennen. Weißt du, wenn du mit Gott ins Gespräch kommst, dann brauchst du ja nicht so tun, als ob. Du weißt doch über dein Leben ganz genau Bescheid, da braucht man sich da nicht irgendwie was vorzumachen. Und Gott weiß auch ganz genau Bescheid. Manche, vor Menschen versuchen wir ja irgendwie einen guten Eindruck zu machen, aber du kannst vor Gott ganz ehrlich sein. Wenn du dir dessen bewusst bist, es gibt Sünde in meinem Leben und Sünde trennt immer von Gott, dann sprich es einfach aus. Und Gott wird dich nicht fertig machen. Hat er den Sohn fertig gemacht? Jetzt kommst du nach Hause, jetzt wo du alles verspielt hast. Ja, dann fang mal an, erst mal irgendwo so ganz unten dich wieder hoch, dich zu bewähren oder so. Nein, das, was Gott tut, ist eben diesen Ring an den Finger zu stecken als ein Zeichen, du gehörst zu meiner Familie dazu. Und ihm saubere Kleider anzuziehen. Nach allem Dreck, was vielleicht in deiner Vergangenheit passiert ist, will Gott dich in saubere, reine Kleider stecken. Als ein Gotteskind darfst du mit erhobenem Haupt durch diese Welt gehen. Weil du weißt, meine Sünden sind vergeben. Das macht demütig, dieses Bewusstsein vor Gott, aber es lässt uns dennoch aufrecht gehen. Wenn du möchtest, kannst du das jetzt vor Gott aussprechen und du darfst sagen, Herr Jesus, vergib du mir meine Sünden. Danke, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube an dich und ich bitte dich jetzt in mein Leben zu kommen. Danke für das, was da in der Bibel steht. So viele ihn, Jesus, aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Gott gibt dir das Recht, wenn du Jesus aufnimmst, gibt dir das Recht, dich Kind Gottes nennen zu dürfen. Und dann brauchst du nicht mehr zu überlegen, komme ich wohl in den Himmel, werde ich am Ende ankommen im Vaterhause Gottes. Du darfst es wissen. Gott hat so sehr diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn Jesus gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ein Kind Gottes, ein Christ, der hat ewiges Leben. Das ist ein gutes Gefühl. Wenn du möchtest, dann bete mit. Ja, Jesus, wir danken dir für diese Geschichte. Das ist eine eindrückliche, eine alte, auch eine bekannte Geschichte, aber immer wieder neu sind wir begeistert davon, welche Liebe vom Vater im Himmel ausgeht, den Verlorenen gegenüber. Verzeih uns bitte da, wo wir schlecht über Menschen gedacht haben, über die du niemals schlecht denkst. Du leidest, wenn Menschen ihre eigenen Wege gehen, aber du schreibst sie nicht ab. Danke, dass keiner hier in diesem Zelt ist, der von dir abgeschrieben wäre, den du aufgeben würdest. Du wirbst, komm doch endlich heim. Das ist dein Ruf heute Abend. Ich möchte beten, dass hier Leute sind, die auf diesen Ruf antworten und sagen, ja, ich komme. Wenn du willst, kannst du mitbeten. Danke, Herr Jesus, dass du heute Abend durch diese Geschichte zu mir geredet hast. Und ich bekenne dir, dass ich mich verrannt habe. Dass ich vor dir davongelaufen bin. Ich bekenne dir meine Sünden. Danke, dass du zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du am Kreuz für meine Schuld und Sünde bezahlt hast. Ich bitte dich, Herr Jesus, jetzt in mein Leben zu kommen. Sei du der Herr in meinem Leben. Du sollst der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Und danke, dass du mir das Recht gibst, nun ein Kind Gottes zu sein. Amen. Wenn Sie das mitgebetet haben, wenn Sie das aufrichtig meinen, wenn heute Abend sozusagen der Groschen gefallen ist, wenn Sie verstanden haben, dass Gott Sie liebt, dass er Sie gerne in Ihrer Gemeinschaft haben möchte, freiwillig, dann behalten Sie das nicht für sich. Ich möchte Sie herzlich einladen. Wir haben jetzt gleich hier so einen Gesprächskreis, wo wir das Ganze einfach nochmal vertiefen wollen. Es gibt manche, die sitzen da und sagen, schade, dass es jetzt zu Ende ist. Es muss ja nicht zu Ende sein. Der offizielle Teil ist heute Abend irgendwann um 22 Uhr zu Ende. Jetzt ist ein kleiner Break, da kann man dann überlegen, ob man hinten noch oder eben hier vorne weitermacht. Und da wollen wir nochmal beim Thema bleiben. Wenn Sie noch Fragen haben, kommen Sie, stellen Sie diese Fragen. Und wenn Sie merken, Jesus klopft heute Abend bei mir an, dann machen Sie die Tür auf und dann kommen Sie hin und sprechen Sie das mal aus, bekennen Sie sich auch dazu. Wenn Sie möchten, können wir nochmal zusammen beten. Ich möchte Ihnen gerne nochmal kurz erklären, worum es geht. Vielleicht trauen Sie sich nicht, allein in diesen Kreis zu kommen. Irgendjemand hat Sie ja eingeladen. Dann fragen Sie, kommst du mit? Oder ihr, die ihr Christen seid, seid ein bisschen aufmerksam und ermutigt Leute und sagt, komm, sollen wir nicht mal da vorne gemeinsam hingehen? Lass uns in diesem Kreis nochmal über die Liebe Gottes sprechen, die sich in Jesus gezeigt hat und über dieses Angebot, diese ausgestreckte Hand. Und vielleicht sind Sie so jemand, der sagt, mein Herz ist jetzt leicht wie eine Feder. Jetzt weiß ich, ich gehöre dazu. Ich wünsche Ihnen das so sehr. Gott segne Sie in dieser Entscheidung. Amen.